Das ist Johannes Evangelium Kapitel 15, die Verse 18 bis Kapitel 16, Vers 4. Hört das Wort Gottes. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gegeben, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Wort ist Wahrheit und wir bitten mit deinem Sohn, heilige uns in deiner Wahrheit. Herr, gib uns deinen Geist, damit wir dein Wort verstehen, damit wir deine Wahrheit verstehen, damit wir sie verinnerlichen und sie einen Einfluss auf unser Leben hat. In Jesu Namen. Amen. Ich habe heute Morgen schlechte Nachrichten für euch. Keine Angst, ich habe die Predigt vorbereitet. Die schlechte Nachricht ist, dass sich die Welt eventuell hasst. Es ist nicht das, was wir gerne hören. Es gibt Bibelstellen, die lesen wir lieber als diese Bibelstelle. Es gibt Abschnitte, da geht uns das Herz auf, wenn wir sie lesen. Jedes Mal, wenn ich Jesaja 53 lese und sehe, was Gott in Christus für uns getan hat, erfüllt mich das mit Freude. Und dennoch sind es diese Abschnitte, die wir auch lesen müssen, die uns sagen, dass die Welt uns hasst, weil sie die Realität ansprechen. Und weil es wichtig ist, dass wir unsere Augen davor nicht verschließen. Und weil uns diese Texte erklären, warum uns die Welt vielleicht hasst. Das ist die Predigt. Die Predigt heißt, die Welt hasst uns. Das ist auch der erste Punkt. Die Welt hasst die Jünger Jesu Christi. Das ist die Realität. Achte darauf, wie Jesus es sogar beschreibt. Seinen Elf, die mit ihm waren, er sagt, sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Es ist für uns eher fremd geworden. Wir haben zwar noch Synagogen in Berlin, aber keiner von uns geht samstags noch in die Synagoge. Vor allem, weil wir keine Juden sind. Aber Synagogen waren damals das Zentrum der Anbetung. Dort ist man hingegangen, um den Sabbat zu feiern. Dort ist man hingegangen, dort waren die sozialen Kontakte, dort hatte man Gemeinschaft. Wir sind aufgewachsen auf einem katholischen Dorf. Und obwohl die meisten Leute nie in die Kirche gegangen sind, haben sich alle Kontakte, die man hatte, um die Kirche gedreht. Man war im Schützenverein und wenn der Schützenverein festgefeiert hat, war das Wichtigste, dass der Priester vorbeikommt. Ob man zugehört hat oder nicht, war egal. Meine Mutter hat eine Bekannte, mit der sie öfters sich trifft, um Bibel zu lesen. Und sie versteht das Evangelium, aber sie versteht nicht, warum sie die katholische Kirche verlassen musste. Weil sie dort so viele Freunde hat und die kümmern sich so gut um sie, um ein soziales Netzwerk. Und so muss man die Synagoge verstehen. Wir haben es schon vorher im Johannes-Evangelium gesehen, dass Leute, die sich zu Christus bekannt haben, aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Das war eine Bestrafung, abgeschnitten zu werden von dem Volk Gottes. Und das war letzten Endes zu dem Zeitpunkt das, was sich dort getroffen hat. Das Volk Gottes, sehr verunreinigt, wenn man so will, mit vielen Heuchlern, mit vielen, die das Gesetz und das Evangelium falsch verstanden haben. Und dennoch, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, sie werden nicht aus den Synagogen ausstoßen, dann bedeutet es für die Jünger, diese Leute werden uns wirklich hassen. Sie werden etwas gegen uns haben. Und so ist es auch bei uns, oder nicht? Wir kennen die Leute, die uns hassen, nur weil wir Christen sind. Vielleicht sind sie nicht so offensichtlich, sie können uns nicht aus den Synagogen ausschließen, weil wir nicht dort sind. Aber es gibt Menschen, die können uns einfach nicht leiden, nur weil wir an das Evangelium glauben. Ich frage mich manchmal, warum gerade Diktatoren die Kirche so stark verfolgen. Wo doch wir als Christen aufgefordert werden, dem Staat untertänig zu sein, ob es ein Diktator ist oder ob es eine Demokratie ist. Und dennoch haben diese Leute so einen Hass auf die Kirche Jesu Christi, dass sie alles daran setzen, sie zu vernichten. Es kann verschiedene Gründe haben. Es kann der Grund sein, dass ein Diktator den Anspruch hat, selbst der Gott zu sein, der angebetet werden soll. Das war meistens der Fall im Römischen Reich, dass die Exklusivität des Christentums das Problem war, dass die Christen gesagt haben, wir beten nur Gott an. Es kann aber auch der Grund sein, dass einfach Christentum nicht mit der Gesamtideologie zusammenpasst. In der UdSSR hat man auch versucht, jegliche Religion auszulöschen, unabhängig vom Christentum. Und dennoch herrscht ein Hass gegen Christen. Und vielleicht begegnet mir dieser Hass öfter als euch, aber wir kennen es. Vielleicht ist es manchmal nicht unbedingt Hass, aber es ist vielleicht ein sich lustig machen über unseren Glauben. Eure Arbeitskollegen machen vielleicht die Witze über, ja, die gehen sonntags wieder in die Kirche, weil sie so heilig sind. Und Christus wusste, dass dies geschieht. Christus sagt den 11 Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus sagt, wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Jesus sagt, die Welt hasst euch, weil ihr zu mir gehört. Jesus sagt, die Welt hasst meine Jünger, weil meine Jünger von mir aus der Welt heraus erwählt sind. Nicht mehr zur Welt gehören. Jesus sagt dies bewusst, weil er weiß, dass die Jünger, die zu ihm gehören, sich von der Welt unterscheiden. Jesus sagt, sie haben ihn gehasst, und wir kommen gleich darauf, weil er ihre Sünde offenbart hat. Und das sollte auch der Fall sein, wenn die Welt mit uns in Kontakt kommt, dass sie realisiert, dass sie Sünder sind. Nicht, dass wir keine Sünder mehr sind, aber unser Leben, unser Anspruch, unser Ziel sollte so sehr auf Gott ausgerichtet sein, dass die Welt realisiert, dass sie falsch sind und dass sie Sünder sind. Und weil wir zu Christus gehören und mit dem vereint sind, der die Sünde endgültig offenbar gemacht hat, denn er starb letzten Endes am Kreuz für die Sünde. Und wenn wir uns überlegen, wie grausam der Tod am Kreuz war, dann sehen wir, wie grausam Sünde sein muss, dass sie so sehr bestraft werden musste. Und weil wir mit ihm vereint sind und zu ihm gehören, deswegen sind wir gegen die Welt gesetzt in gewisser Weise und deswegen hasst uns die Welt. Sie werden euch aus den Synagogen ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Harte Worte. Erinnert euch an Paulus, bevor er Paulus wurde. Erinnert euch an Saulus, der so wütend und verärgert über diese Christen war, die das Evangelium gepredigt haben, die die Dreistigkeit besessen haben, zu behaupten, dass Jesus Christus Gott ist, dass Gott einen Sohn besitzt. dass er sich von den Hohepriestern, von dem höchsten Rat, den es damals gab, eine Erlaubnis geholt hat, die Christen zu verfolgen und umzubringen. Und später im Philipperbrief sagt Paulus, dass er dachte, dass er damit Gott einen Dienst erweist. Dass er so sehr für das Wort Gottes und für Gott geeifert hat, dass er so sehr davon besessen war, dass er gedacht hat, wenn er die Christen umbringt, dann erweist er Gott einen Dienst. Und wir kennen das heute. Wir haben vielleicht nicht mehr die Juden, die darauf ausgelegt sind, uns umzubringen, aber andere Religionen vielleicht. Auch wenn der Islam sich nicht speziell gegen das Christentum richtet, ist die Idee des Dschihads doch, dass wenn sie andere Religionen vernichten und auslöschen und umbringen, dass sie damit Gott einen Dienst erweisen. Wir wissen, dass sie einen falschen Gott anbeten und wir wissen, dass dieser Gott nicht der Gott der Bibel ist. Und dennoch haben sie diese Vorstellung, damit Gott einen Dienst zu erweisen. Und wir sehen, dass dieser Hass gegen die Christen sogar geistlich verpackt sein kann. Als die Reformation nach Spanien kam, hat die römisch-katholische Kirche die Methode, die sie damals benutzt hat, um den Islam zu vertreiben, genutzt, um die Reformation zu vertreiben. Die Verbrennung von Gotteslästerern und die Verfolgung, die gewaltsame Verfolgung, haben sie angewandt auf einmal, um Reformatoren zu vernichten. Der König von Frankreich hat angeordnet, dass jeder, der protestantisch wird, umgebracht wird. Ich weiß nicht, ob ihr kirchengeschichtlich so bewandert seid, aber es gibt die sogenannte Bartholomäusnacht, eine Nacht, wo man eine evangelische Hochzeit gestürmt hat und damit quasi die Verfolgung der reformierten Christen in Frankreich begonnen hat. Und alle diese Leute haben gedacht, die tun Gott einen Dienst damit. Der König von Frankreich hat nicht gedacht, ach, ich bringe jetzt einfach mal ein paar Leute um. Er hat gedacht, er muss den Glauben, den er hat, verteidigen gegen diese Evangelischen, die gekommen sind. Wir sehen, dass dieser Hass der Welt nicht unbedingt auf Wissenschaft beruhen muss oder auf Aufklärung beruhen muss, sondern er kann religiös motiviert sein. Das ist die Realität. Wir leben vielleicht gerade in friedlichen Zeiten, in einem Land, in dem die Gefahr nicht so groß ist, dass wir umgebracht werden. Dennoch merken wir, dass die Welt uns nicht unbedingt positiv gesinnt ist. Aber was wir verstehen müssen, ist, dass dieser Hass in erster Linie nicht gegen uns gerichtet ist. Und wir müssen das verstehen, damit wir es nicht persönlich nehmen. Dieser Hass ist in allererster Linie gegen Christus selbst gerichtet. Seht, wie Jesus in Vers 18 die ganze Thematik einleitet. Er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Die Welt hat mich vor euch gehasst. Sie hasst euch jetzt, weil sie mich nicht mehr hassen kann, weil ich nicht mehr da bin. Aber letzten Endes der Hass, den wir von der Welt entgegenbekommen, den die Christen vielleicht in den Ländern entgegenbekommen, in denen sie verfolgt sind, ist ein Hass gegen Christus selbst. Bleiben wir bei Paulus. Ich habe es immer wieder erwähnt in den Predigten. Er hat die Kirche verfolgt und hat gedacht, er tut Gott damit ein Werk. Und Christus ist ihm erschienen. Und Christus hat zu ihm gesagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Den Hass, den Paulus gegen die Kirche hat, hat Jesus persönlich genommen. Er hat gesagt, du verfolgst mich. Die Welt hasst uns. Und der zweite Punkt ist, die Welt hasst Christus. Ihr sagt in Vers 21, aber all das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde, nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Und so weiter. Jesus macht deutlich, dass die Welt ihn hasst. Er ist das eigentliche Ziel des Hasses. Und das sieht man, die Idee, dass wir an Christus glauben, einem Zimmerer aus Nazareth, der für die Sünden aller Welt gestorben sein sollte, ist für die Welt absurd. Und das ist doch immer wieder das Argument, was wir hören. Entweder das Argument ist, wie könnt ihr glauben, dass die Welt in nur so wenig Jahren erschaffen worden ist? Und darüber müsste man erstmal diskutieren. Oder das Argument ist, wie könnt ihr daran glauben, dass Jesus, klar, war vielleicht ein Mensch, aber war irgendwas Besonderes? Die Welt richtet ihren Hass gegen uns, weil sie Jesus nicht greifen kann. Aber Jesus nimmt diesen Hass für sich persönlich. Die Welt hasst Jesus, wie ich schon erwähnt habe, weil er ihre Sünden offenbart hat. Seht ihr, Vers 22, es sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünden. Jesus sagt nicht, dass die Welt nicht gesündigt hat, bevor Jesus kam. Wir wissen im Alten Testament, dass selbst das Volk Gottes gesündigt hat. Aber Jesus hat ihnen deutlich gemacht, worin ihre Sünde liegt und dass sie sie nicht mehr verstecken können. Dass sie nicht mehr so tun können, als ob es eine Berechtigung gäbe, das Falsche zu tun. Jesus offenbart ihnen die Dunkelheit. Jesus ist das Licht der Welt, das die Dunkelheit erleuchtet. Und Paulus benutzt dieses Bild später, um im Epheserbrief zu sagen, dass alle Sünde, egal ob wir sie offen tun oder im Verborgenen tun, in der Dunkelheit, sie wird eines Tages ans Licht kommen, weil Christus eines Tages das Licht drauf schwerfen wird. Vielleicht noch in diesem Leben, vielleicht erst im Gericht. Genau das ist das Problem, was die Welt nicht sehr haben will. Die Welt will nicht hören, dass sie Sünder sind. Die Welt will nicht mit Christus konfrontiert werden, der ihnen die Sünde offenbart. Wir müssen darauf achten, welchen Jesus die Welt hasst. Nicht den Jesus, den die Welt sich selbst bastelt, einen netten Mit-30er, der durch Israel gewandert ist und Frieden verkündet hat und ein gutes Vorbild war. Die Welt hasst den Christus, der gekommen ist, um für Sünde zu sterben. Die Welt hasst nicht den Jesus, der gekommen wäre, hätte er jemals existiert, um zu sagen, ihr seid schon gut und ihr seid toll. Die Welt hasst den Christus, der gekommen ist, um zu sagen, ihr rennt ins Gericht, wenn ihr nicht Buße tut. Und wenn wir ehrlich sind, wir hören das nicht gerne. Wir hören nicht gerne, dass wir Sünder sind. Wir hören nicht gerne, dass wir auf dem Holzweg sind. Aber wir wissen, dass wenn wir an Christus glauben, wir errettet sind vom Gericht. Aber wenn die Welt zu diesem Punkt nicht kommt, wird sie immer im Hass gegen Christus bleiben. Sie wird ihn hassen, weil er alles offenbart. Doch Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter, er sagt, die Welt hasst nicht nur uns oder ihn, sondern die Welt hasst auch den Vater. Achtet darauf, Vers 21, aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Vers 24, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Aber nun haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Jesus erwähnt es noch einmal, dass sie seinen Vater hassen, weil sie ihn hassen. Wenn die Welt uns hasst, dann hasst sie Christus, aber sie hasst auch den Vater. Warum? Weil sie in ihrer Sünde bleiben. Das ist das ganze Konzept. Wenn wir uns fragen, wie lieben wir Gott, sehen wir, dass wir unsere Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen, indem wir gehorsam ihm gegenüber sind. Und Jesus sagt in den 10 Geboten direkt, dass die, die seine Gebote nicht halten, ihn hassen. Die Sünde, in der die Welt lieber leben will und die sie uns entgegenbringt, ist im Prinzip der Hass gegenüber Gott selbst. Das müssen wir verstehen. Ihr sagt, wenn der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis abgeben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Was Jesus hier sagt, ist, wir empfangen den Hass, weil wir diejenigen sind, die Zeugnis geben von Gott, von der Wahrheit, von der Heiligkeit, von dem Maßstab, den Gott an die Welt ansetzt. Deswegen empfangen wir den Hass. Aber was wir lernen müssen, ist, dass der Hass eigentlich nicht gegen uns gerichtet ist, sondern gegen Christus und gegen Gott selbst. Jesus selbst sagt, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Wenn man die Worte hört, könnte man leicht sagen, warum bin ich Christ geworden? Bin ich Christ geworden, damit ich jetzt bis zum Ende meines Lebens von allen gehasst werde? Okay, wir wissen, dass das nicht der Fall ist. Auch wenn die Welt uns nicht versteht und wenn die Welt uns nicht mag in ihren Ideen, sind nicht alle böse uns gegenüber. Aber man könnte trotzdem denken, es ist wirklich das Leben, was ich leben will. Ein Leben, in dem ich weiß, dass Menschen sich gegen mich wenden, nur aufgrund meines Glaubens. Und da hilft auch das Grundgesetz nicht, dass niemand auf Grundlage seines Glaubens diskriminiert werden darf. Denn am Ende werden wir diskriminiert, weil die Welt gegen uns ist. Und wenn alle anderen Religionen akzeptiert und angenommen werden, sind es wir dennoch diejenigen, die vielleicht verfolgt werden. Im Römischen Reich wurden alle Religionen akzeptiert. Jeder durfte glauben, was er will. Sogar die Juden hatten einen exklusiven Status, dass sie glauben durften, was sie wollten, ohne die anderen Religionen annehmen zu müssen. Aber die Christen wurden verfolgt, weil sie behauptet haben, sie beten nur einen einzigen Gott an. Und das hat dem Römischen Reich nicht gepasst. Und wir könnten schnell denken, ist es das wirklich wert? Und wir sollten Jesus die Frage stellen. Jesus sagt, jeder, der ihm nachfolgen will, soll die Kosten berechnen. Soll sich bewusst machen, was er auf sich nimmt. Und das ist eine der Stellen, die uns sagt, was wir auf uns nehmen. Wir nehmen den Hass der Welt gegen uns auf uns. Aber Jesus sagt, wir sollen uns keinen Anstoß daran nehmen, denn der Hass ist als erstes gegen ihn und Gott gerichtet, nicht gegen uns. Das heißt nicht, dass es die Situation vielleicht leichter macht. Wenn wir Hass entgegenbekommen, wenn die Leute uns auslachen, wenn wir lesen, wie vielleicht unsere Geschwister in anderen Ländern geschlagen und angespuckt werden, das macht die Situation nicht leichter, aber es tröstet zu wissen, dass es nicht um uns geht. Es tröstet zu wissen, dass der Hass, den die Menschen manchmal haben, nicht der Hass ist, der sich gegen uns persönlich richtet, sondern gegen Gott selbst. Wir kennen es in unserem eigenen Leben, dass wir vielleicht manchmal jemanden anschreien oder von jemandem angeschrien werden und der Grund ist gar nicht das, was die Person getan hat oder was wir getan haben, sondern es ein ganz anderer Grund ist und auf einmal muss es einfach rauskommen. Oder wir sind über eine Situation frustriert und lassen den Frust an einer anderen Person aus. Und die Welt hasst eigentlich nicht uns als die Person, die wir sind. Die Welt hasst mich nicht als Johannes Müller. Die Welt hasst den, an den ich glaube. Die Welt hasst den, der euch aus der Welt herausgerufen hat. Jesus sagt, sie werden euch aus den Synagogen ausschließen und sie werden euch umbringen und sagen, sie tun es um Gottes Namen. Aber dann sagt Jesus, und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Sie kennen weder Gott noch Christus. Und anstatt verbittert zu werden darüber, dass uns jemand anfeindet, dass uns jemand auslacht, dass er uns nicht leiden kann, sollten wir Mitleid empfinden und versuchen, dieser Person das Evangelium nochmal zu erklären und für diese Personen beten. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr habt gelesen, das steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage, betet für eure Feinde und segnet die, die euch verfluchen. Wir sollten dafür beten, dass Gott das Gericht in seine Hand nimmt. Und dass es am besten dieses Gericht auf Christus gelegt ist. Dass diejenigen, die Gott den Vater und den Sohn nicht kennen, dass sie ihn erkennen und zum Glauben kommen. Und dann wird aus Hass Liebe. Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu Christus, Liebe zum Vater. Es gibt diese Geschichten immer wieder, dass Menschen, die Gott gehasst haben, die Christen verfolgt haben, auf einmal umkehren und Gott anbeten. Paulus ist das beste Beispiel im Neuen Testament. Wir können nichts anderes sagen als, die Verfolgung der Gemeinde war ein Hass gegenüber Christus selbst und gegenüber Gott. Und vielleicht eine Frustration und Verzweiflung darüber, dass Gott nicht das getan hat, was Paulus sich vorgestellt hat. Und dennoch ist es am Ende so gekommen, dass Paulus derjenige ist, von dem wir am meisten im Neuen Testament lesen. Die meisten Worte, die wir im Neuen Testament haben, sind wahrscheinlich von Paulus geschrieben worden. Keine klare Statistik darüber, aber ich habe immer den Eindruck zumindest. Zumindest die meisten Briefe, die wir im Neuen Testament haben, kommen aus Paulus Feder. Das Thema ist nicht angenehm, die Welt hasst uns und es macht uns das Leben manchmal schwer, vor allem wenn wir klare Positionen beziehen müssen in moralischen Fragen, in ethischen Fragen. Aber wir müssen wissen, die Welt hasst vor allem Christus. Wir müssen auch wissen, dass es wert ist, dass die Welt uns hasst, denn die Welt hasst uns, weil sie in die ewige Verdammnis rennt. Aber wir werden in die ewige Herrlichkeit eingehen. Und das sollte uns Freude bringen. Paulus sagt von Christus, er hat all das auf sich genommen, weil er die Herrlichkeit vor Augen hatte, die noch kam. Und mit dieser Herrlichkeit, die kommt vor Augen, sollten wir leben. Nicht mit dem Hass, der uns jetzt entgegenkommt. Amen.